Bleibe standhaft. Bleibe standhaft. Ja, Standhaftigkeit und seine näheren und weiteren Bedeutungen sind durchaus vielseitig. Und im weitesten Sinne, hier werde ich ein paar interessante Analogien aufwerfen. Es umfasst ebenso eine standhaltende Bedeutung, was man unter anderem sagen kann, dass man ausharrt, bei etwas Bestimmtem weiter besteht oder dass man von Bestand ist. Manche würden standhalten auch deuten als mit sich gedulden oder viele kennen auch unter dem Synonym nicht ausweichen. Eine etwas entferntere Beschreibung des Begriffes ist das sogenannte Beibehalten als Bedeutung von verharren oder in einer Situation aushalten, die Situation oder der Situation trotzen im positiven wie im negativen Sinne. Und ebenso kann man etwas Kämpferisches oder Militärisches damit in Verbindung bringen. Zum Beispiel halten, bekämpfen, beherrschen, dagegenstoßen, aufhalten, sich wehren, abwehren, ablehnen, abwenden und so weiter. Es gibt Dutzende Analogien. Und wenn man so an Kampf denkt, kommt man gleich auf den Begriff des Widerstandes. Vive la Résistance. Schon mal davon gehört? Bestimmt. Also, wie viele Filme und Geschichte kennen Sie eigentlich, wo das Thema eigentlich stattfindet? Bestimmt einige. Und dieser Begriff erklärt eine Minderheit, die gegenüber einer scheinbar übermächtigen Großmacht das Gute verteidigen möchte. La Résistance, eigentlich ein Sammelbegriff aus ja, dem westeuropäischen Bereich, also eine Begegnung im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Anfang des Ersten bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Englischen heißt das withstand und im Altenglischen withstanden. Es hört sich so ähnlich an wie widerstehen und das ist es auch tatsächlich. Der verbale Ausdruck stand with bedeutet im Altenglischen streben oder streiten gegen. Und die, ja, um 1300 entwickelte auch dieser Begriff eine gegenteilige Bedeutung. Und zwar heißt es dort, gemeinsame Sache machen mit. Und laut dem Old English Dictionary, es ist etwas veraltet, aber im 20. Jahrhundert ist es wieder aufgelebt zu sein scheint, was man dann auch wieder sehen kann mit der Widerstandsbewegung im Nationalsozialismus. Aber ich bin mir sicher, dass wir nicht unbedingt in einer Widerstandsbewegung wie in den 1950er Jahren zu sein bleiben müssen. Also, dass wir uns in sowas befinden müssen, um standhaft zu sein und Standhaftigkeit beweisen zu müssen. Unsere Zeit birgt auch seine eigenen speziellen Schwierigkeiten. Und damit auch den Ausbau und den Erhalt von Standhaftigkeit. Ja. Falls Sie irgendwann einmal die Gelegenheit haben und diesen Film sehen, mit dem Titel Unbroken und den noch nicht gesehen haben, dieser lohnt sich sehr. Die deutsche Übersetzung wäre hier ungebrochen, aber tatsächlich heißt es auch im Deutschen, mit dem englischen Titel Unbroken. Und dieser handelt von einem jungen Mann in Kriegsgefangenschaft, der nach einem beinahe tödlichen Flugzeugabsturz im Zweiten Weltkrieg mit mehreren Besatzungsmitgliedern über mehrere Wochen auf dem Meer treibt. Haiangriffe, Attacken von einem japanischen Kampfflugzeug ohne Nahrung, ohne Wasser. Sehr schwierig. Stirbt sogar ein Kamerad auf dem Ozean. Und der Protagonist Louis und sein Kollege Phil überleben und werden von Soldaten von einem japanischen Kriegsschiff in Gefangenschaft genommen. Nach ersten Verhören auf dem Atoll werden Phil und Louis nach Tokio deportiert und danach werden sie getrennt. Louis wird ins Kriegsgefangenenlager Omori gebracht. Und hier gerät er an Mutsuhiro Watanabe, einen japanischen Unteroffizier, der seine Macht über die Gefangenen gnadenlos ausnutzt und sie in jeglichen Formen zu schlagen, zu demütigen und zu foltern. Besonders der ehemalige Olympionike Louis gerät durch sein widerstehendes Verhalten in den Fokus von Watanabe und wird durch ihn stark gedemütigt. Eine sehr spannende Geschichte über einen jungen Mann, der durch sein gewaltloses Verhalten Widerstand gegen eine übermächtige Macht ausübte. Aber bleiben wir bei unserer Realität und ich denke, wir fühlen uns auch manchmal in unseren alltäglichen Aufgaben so wie in dieser geschilderten Geschichte. Wir müssen in kein Gefangenlager gesteckt werden, um zu bemerken, dass wir von anderen versucht werden zu disziplinieren oder dass wir extrem psychischen Drücken ausgesetzt sind oder wir Schmerzen haben, die wir aufgrund von mangelnder ärztlicher Kompetenz im Moment aushalten müssen. Ja, solche kleinen und großen Kämpfe, die spielen sich tagtäglich in unserem Leben ab. Ich persönlich habe ehrlich gesagt so etwas fast jede Woche, ob es nun bei der Arbeit, den Behörden oder im privaten Bereich ist. Und tatsächlich habe ich auch manchmal das Gefühl, einfach alles hinschmeißen zu wollen oder ich denke, Arbeit abzugeben. Denn manchmal leide ich auch unter mangelnder Kompetenz und ich weiß auch nicht, in vielen Momenten damit umzugehen. Übermäßiger Druck, Krankheit, das können manchmal diese ganzen Faktoren noch verschlimmern. Aber Sie und ich wissen, jede neue Hürde kann für sich selbst schon mal sehr schwer sein. Und wie geht es Ihnen so im Alltag? Ich liege bestimmt richtig, wenn ich behaupte, dass Sie ebenso auch Ihre speziellen kleinen und großen Hürden haben. Und die sind manchmal gar nicht so einfach von der Hand zu nehmen. Ja? Sie sind Schüler oder Student und lernen für eine Prüfung. Dann kann das Büffeln schon mal unter Druck von einer Monsteraufgabe sein. Ja? Die geistige Leistung am Tag ist immer noch nicht so hoch wie am Tag davor. Oder Sie sind Eltern von Kindern. Nehmen wir an, Sie müssen den Haushalt schmeißen und jetzt sind Ihre Kleinen noch krank. Das kommt dann erschwerend hinzu und neben Ihrem Job und dem sowieso schon stressigen Alltag. Aber nein, Sie halten dagegen und Sie kümmern sich trotzdem um alles, was anfällt. Der Mensch lernt, mit Stress umzugehen. Das ist nie einfach. Zudem spielt offenbar auch die individuelle Lebensphase eine Rolle. Mal ist die Standhaftigkeit stärker, mal schwächer. In demselben Menschen. Eine Phase mit vielen Belastungen und dadurch auch manchmal schwächerer Resilienz ist laut Professor Klaus Lieb die Spanne von Abitur oder Ausbildung bis hin zu dem 30. Lebensjahr. Und dann wieder das Beenden des Berufslebens und wiederum eine resilienzschwächere Phase ist das Älterwerden am Ende des Berufslebens. Ja, neue Schule, neue Schulkollegen, neues Umfeld, neue Arbeit, Stress im Clubhaus, im Verein, Stress zu Hause, Schwierigkeiten bei den Finanzen, Schlafstörungen, Schmerzen. Setzen Sie ein, was Sie wollen. Unser Alltag ist gespickt mit Aufgaben, die einem nicht Spaß machen und die einem den Alltag wirklich nicht versüßen. Und ja, wir bestehen sie alle mit Gott. Er hilft in den kleinen Dingen sowie in den großen Anfechtungen des Alltags. Und all diesem zu entgehen, das ist absolut eine Illusion. Gott ist gewillt, uns immer zu helfen. Und den darauffolgenden Spruch, den fand ich sehr interessant zu dem Thema. Gott hilft uns spätestens rechtzeitig. Schlagen Sie dazu auf, Psalm 139, angefangen Vers 2. Psalm 139, wir lesen Vers 2 bis 5. Nein, wir fangen in Vers 1 an. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und du siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Sie werden mit Problemen der Zukunft umgehen müssen. Sie halten Stand. Sie beziehen Gott mit ein. Sie nutzen alle vier Säulen. Fasten, Meditation, Studium, Gebet. Sie kümmern sich um ihren Alltag. Sie versuchen, jeden Tag ein Stückchen mehr zu schaffen. Es gibt keine Geheimformel, von Problemen fernzubleiben. In dieser Welt werden wir immer wieder aufs Neue an unsere Grenzen gebracht. Diese Welt mit ihren etablierten Systemen ist nicht darauf ausgelegt, den Menschen ein dauerhaft lebensfreundliches Umfeld zu schaffen. Und es ist bestimmt nicht uns entgangen, welche Probleme in dieser Welt gerade herrschen. Unsere wöchentlichen Updates verdeutlichen die Entwicklung über rapiden Zusammenbruch menschlicher Vernunft und deren Auswirkungen auf unsere allgemeine Welt und unsere Umwelt. Es werden täglich immer unvernünftigere Gesetze beschlossen, die es einem vernünftigen und gerechten Menschen immer schwerer macht zu leben. Und so viele in dieser Welt glauben nicht an die Beeinflussung dieser Welt durch die Geistwelt. Sie sehen aber das Ausmaß an Wahnsinn mit fortlaufender Zeit und je eine neue Stufe erreicht. Viele, mit denen ich außerhalb der Kirche rede, sind müde geworden. Einige resignieren und ziehen sich zurück, weil sie keine andere Möglichkeit sehen. Wir als Christen werden uns der Aufgabe widmen müssen, Je mehr wir in diesem kollektiven Irrsinn voranschreiten, unsere bereits vorhandene Standhaftigkeit weiter ausbauen zu müssen. Standhaftigkeit hat diverse Bedeutungen. Winston Churchill sagte einst, dass es eine Kunst sei, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wurde. Dazu Jakobus 1, Vers 12. Und wie wir vorhin gehört haben, Herr Hermann hat schon bereits die folgenden Verse gelesen. Jakobus 1, angefangen in Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Jeder Mensch erduldet Schwierigkeiten. Hier spricht aber die Bibel konkret von Dingen, die uns anfechten, wenn wir den Willen Gottes tun. Wir tun die Dinge, die für Gott gut erachtet sind. Die Dinge, die Gott liebt. Gott erachtet es für gut, wenn wir nach seinem Willen handeln und seine Weisung vollziehen. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Aber wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und das lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 4 bis 5. Wie oft haben wir schon erlebt, dass unsere Anfechtungen durch Freunde, Behörden und Familienmitgliedern uns entgegenkommen. Nur weil wir so leben zu versuchen, wie es in der Bibel steht. Wir halten uns ganz einfach an die Aussagen der Bibel und es ist weder unsere Absicht, jemanden zu verletzen oder zu beschämen oder Leid zu tun. Und man wird in der Welt wie ein Aussätziger behandelt. Im zweiten Brief des Petrus mahnt er uns als Christen, den Weg der Frömmigkeit und der göttlichen Kraft nicht zu verlassen. Das lesen Sie in 2. Petrus 1, Vers 10. Er umschreibt die Folgen, wenn wir nicht ausharren. Und in Kapitel 1, Vers 10 bittet er die Geschwister darum, umso mehr sich zu bemühen. Hier sagt er, 2. Petrus 1, Vers 10, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Denken Sie an Churchills Aussage über das Wiederaufstehen. Menge schreibt den gleichen Vers so. So werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Es ist sicherlich nicht einfach, dem Druck, der von außen auf einen einwirkt, standzuhalten. Beachten Sie aber, wie viele Probleme haben Sie bereits erfolgreich überwunden. Sie dürfen sich freuen. Probleme kommen und gehen. Und sie hatten schon einige schwierige Aufgaben hinter sich. Erinnern Sie sich zurück, wie viele schwierige Aufgaben sie schon erledigt haben. Und das mit Gottes Hilfe. Und wieso dann besorgt in die Zukunft schon? Sind sie sich der großartigen Macht und des Eingreifens Gottes nicht bewusst? Um Schwierigkeiten standzuhalten und eindeutigen Bedrängnissen entgegenzuwirken, braucht es manchmal auch Gewissheit, quasi einen Plan. Gottes Eingreifen hier auf der Erde obliegt seiner Gnade, die allen Menschen gilt. Das hilft es, sich durch Gebet und Studium wieder in Erinnerung zu rufen. Standhaft bleiben bedeutet auch, manchmal Stellung zu nehmen. Wir stellen uns verbalen Angriffen und Verhöhnungen mit unseren Überzeugungen, wenn es sein muss. Und dies sind wir imstande zu tun, eben durch Bibelstudium. Unser Gehorsam zu Gott ermöglicht eine innige Verbindung mit ihm. Dazu schlagen Sie auf Titus 2, angefangen Vers 11. Titus Kapitel 2, angefangen Vers 11 bis 15, lesen wir gemeinsam. Hier schreibt er. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen und gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von allen Ungerechtigkeiten und reinigte sich selbst einem Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Vers 15, das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Niemand soll uns verachten, unserer Überzeugung wegen. Doch die Menschen werden dies immer wieder tun. Sie werden uns provozieren und sie werden probieren, uns zu verletzen und manchmal auch zu demütigen. Doch Gott wird auch hier eingreifen und wissen, mit ihnen umzugehen. Weiterhin lesen wir in Titus Kapitel 3, angefangen Vers 1. Überlegen wir uns Standhaftigkeit hat nicht nur eine abwehrende Ausprägung, zum Beispiel, wenn man sich mit Worten verteidigt, sondern wir sollten ebenso standhaft bleiben in den guten Dingen, so wie Gott es sich von uns wünscht. Und wir sollten auch versuchen, in schwierigen Situationen das Richtige zu tun. Und hier heißt es auch standhalten. Und erklären Sie es sich so, dass gutes Verhalten auch in Stress von Bestand bleiben soll. Titus 3, angefangen in Vers 1. Erinnere Sie daran, und mit Sie ist die Aufforderung an jeden Einzelnen von uns gemeint. Erinnere Sie daran, dass Sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, Sanftmütigkeit beweisen gegen allen Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Die Stelle haben wir auch in der vorangegangenen Predigt gesehen. Es kann sein, dass wir, es kann sehr einfach sein, dass wir auch in guten Situationen Ruhe bewahren und auf die richtige Weise handeln, Dankbarkeit für Positives aussprechen und wir auch uns der Allmacht Gottes bewusst sind. Aber wie sieht es auch in stressigen Situationen aus? Haben wir dann immer noch dieses Zutrauen zu Gott? Sind wir dann immer noch dankbar? Psalm 22, schlagen Sie bitte auf. Psalm 22, angefangen in Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht, und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halftest du ihnen heraus. Zu dir schrien sie, und sie wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich und sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Sie sprechen, erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Wird uns auch manchmal so gespottet? Immer wieder geraten wir in Situationen, wo der Autorität und der Macht Gottes gespottet wird. Oftmals auch, wenn wir in Problemen stecken. Solche Situationen werden zugelassen. Und ja, es sind Prüfungen. Und es sind Prüfungen für unseren Willen, das Richtige zu tun. Wir erleben solche Situationen, dass wir uns im Gebet und in der Geduld üben können. Schlagen Sie auf Hiob 16. Hiob Kapitel 16, angefangen Vers 10. Hiob Kapitel 16, angefangen Vers 10. Und hier schreibt Hiob: Sie haben ihren Mund aufgesperrt wider mich und haben mich schmählich auf meine Backen geschlagen. Sie haben ihren Mut miteinander an mir gekühlt. Doch Gott hat mich übergeben den Ungerechten und hat mich in die Hände der Gottlosen kommen lassen. Vers 20. Meine Freunde verspotten mich. Unter Tränen blickt mein Auge zu Gott auf. Überkommt es uns auch manchmal so stark in Momenten der Anfechtung, dass wir einfach schmeißen möchten? Ja, bestimmte Situationen sind zum Fürchten. Und gerade wenn wir in stressigen Situationen ausgesetzt sind, die uns völlig neu sind, beten wir zu Gott um Hilfe, dass wir der Furcht nicht erliegen und in der Situation richtig und weise handeln. Psalm 34, Vers 5, das brauchen Sie nicht aufschlagen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Gott wird nicht zulassen, dass uns bestimmte Ereignisse von ihm abbringen. Jedoch möchte er sehen, dass wir die richtigen Werkzeuge versuchen zu nutzen, um in schwierigen Situationen all dem entgegenzuwirken. Es wäre fatal zu glauben, dass wir alles allein in Gottes Hände legen sollten, ohne selber daran zu tun, das Richtige auszuüben. Wir haben im letzten Sabbat eindrücklich gehört, dass der Weg der Liebe, der Weg Gottes, ein aktives Handeln voraussetzt. Schlagen Sie hierzu auf, Psalm 1, angefangen Vers 1. Psalm 1, Vers 1 bis 6 lesen wir. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern er hat Lust an dem Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ein solches Verhalten, wie in Psalm 1 wir das geschildert bekommen, in solch einer Situation möchten wir nicht stecken, dass wir mit den Gottlosen wandeln. Und manchmal, wenn wir uns dort befinden, mit Leuten, die sich nicht so gut verhalten und wir tragen unser gutes Verhalten vorwärts, sind wir schon mal mit heftiger Abwehr verbunden. Ne? Die Attitüde der Menschen in dieser Welt ist eine abgeirrte. So viele Meinungen und so viele Weltanschauungen und so weniges führt dazu, dass es den Menschen in dieser Welt wirklich gut geht. Und das, was ich hier erzähle, ist reine Wiederholung und wir haben es auch schon oft genug gehabt über die Verhaltensweisen und der Ansicht dieser Welt. Wie wird unsere Antwort auf ihr abgeirrtes Verhalten sein? Antworten wir dann, wie wir es in Psalm 1 gelesen haben, dass wir uns Gott gegenüber verpflichtet fühlen? Matthäus 24, Vers 11 beschreibt Geschwister, wie sie Ekel entwickeln zum Glauben. Christus benutzt hier starke Worte wie Abneigung und Anstoß. Er schildert, wie wir unser Interesse verlieren am Wort Gottes und welche harten Konsequenzen das für uns und andere Geschwister haben wird. Das sind ebenso Sachen, die sehr geläufig sind und die ich nicht weiter vertiefen möchte. Ich möchte mit Ihnen feststellen, was können wir tun, um standhaft zu bleiben? Betrachten wir Standhaftigkeit in einer kämpferischen, abwehrenden Weise, so sind uns bestimmt auch andere Aspekte des Verhaltens in der Bibel geläufig. Denken wir an die Begriffe wie Zurückhaltung, Widerstehen. Das sind Begriffe, die auch zum Beispiel militärische Ursprünge haben. Aber wovor schützen? Vor Angriffen? Welchen Angriffen genau und was oder wer hier oder wer genau wird hier attackiert? Und die weitaus beste Strategie, seinen Gegner kampfunfähig zu machen, ist mit Angriffen, die er nicht kommen sieht. Wie kann ich mich also wehren vor Angriffen, die ich nicht auf mich zukommen sehe? Und wiederum, wie viel haben wir bereits gehört über Strategien unseres Gegners, dem Teufel? Zu Genüge. Er ist listig, er ist ein ausgezeichneter Beobachter und ihm unterstehen unzählige Mitstreiter, die genau dasselbe Ziel verfolgen wie er. Und viele Menschen wissen nicht einmal, dass er ein Kriegsherr ist. Man möchte, dass wir vom Glauben ablassen. Das ist sein großes Ziel. Im Epheserbrief schildert Paulus uns deutlich, wie es um das Leben eines Christen steht. Er schließt den Brief mit einer eindrücklichen Aussage, in der aufgelistet steht, wie wir uns vor den Anschlägen des Gegners schützen. Und das genau hier im Abschluss dieses Epheserbriefes eine Art Abwehrhinweis in Form einer Rüstungsanalogie steht, ist kein Zufall. Die abschließenden Details der christlichen Tugenden und Verhaltensweisen, die Paulus uns hier hinterlässt und die er gleichsetzt mit der Übereinstimmung eines Schutzanzuges, das ist der Hinweis schlechthin. Wir sind aufgefordert, in dieser Welt stets allen Widrigkeiten entgegenzustehen. Christus wusste um diesen Umstand und er veranlasste Paulus, diese Entsprechung niederzuschreiben. Darum schreibt auch Paulus über die Waffenrüstung Gottes. Es sind zwar schon einige Jahre her, aber die Kirche hat zu jedem Aspekt der Waffenrüstung Gottes eine separate Predigt veröffentlicht und ebenso haben wir auch sehr viele Artikel und das gewinnt mit zukünftiger Zeit immer mehr an Wichtigkeit für uns. Schlagen Sie schon mal auf Epheser Kapitel 6, Vers 11. Epheser 6, Vers 11 und so wie es in der Luther beschrieben wird, ist es schon sehr verständlich, aber ganz klar ist es, wenn wir es aus der Schlachterbibel zitieren, wo Schlachter schreibt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermögt. Das Wort standhalten bedeutet hier das eigene Terrain verteidigen. Es ist nicht, um es modern auszudrücken, ein Befehl zum Vormarsch, zur Invasion in ein fremdes Gebiet, zwecks Besetzung oder Unterwerfung, sondern Gott lässt uns nicht in den Kampf ziehen, Vielmehr möchte Gott, dass er unsere Kämpfe kämpft. Das lesen Sie in 2. Mose 14, Vers 14. Aber das brauchen Sie nicht aufschlagen. Hier schreibt er, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Krieg. So etwas hat Gott für uns nicht befohlen. Standhalten kann so gesehen werden, dass eine Person oder eine gegnerische Partei uns bedrängt. Wir sind ein Staatsgebiet, ein Terrain. Und der Gegner möchte einfallen, es annektieren. Und wir sehen das an den jüngsten Beispielen in der Ukraine oder im Gaza-Konflikt. Wir gehören zum Volk Gottes. Wir repräsentieren sein Reich, sein Staatsgebiet. Und Satan möchte uns annektieren und von der Verwaltung Gottes abtrennen. Die Teile der Waffenrüstung Gottes, von denen gesprochen wird, die sind vornehmlich Verteidigungswaffen. Und zu dem Fakt haben wir schon in der jüngeren Predigt von Herrn Blasinger, diese gehört mit dem Titel zu den Waffen hieß sie. Das Territorium gehört Gott und wir kämpfen nicht, um eine Stellung darauf zu erobern. Wir müssen uns aber von allen Herausforderern verteidigen. Und wenn wir in Epheser 6, Vers 11 das lesen und genau analysieren, heißt es aus der Luther, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt, den listigen Anschlägen des Teufels. Bestehen, das ist auch ein Begriff, den man aus dem Militärischen kennt und bedeutet den Angriffen entgegenhalten. Richtig angewendet dient uns die geistliche Rüstung als lebenslanger Begleiter, mit dem man die Mächte des Bösen bekämpfen kann, ohne jemals weichen zu müssen. So wie Christus den Gemeinden in Thyatira und Philadelphia dies geschildert hat, dass wir festhalten bis zu seiner Wiederkehr. Das können Sie nachlesen in Offenbarung 2, Vers 25 und Offenbarung 3, Vers 11, wo er sagt, halte fest, was du hast. Ähnliche Mahnungen im Neuen Testament rufen uns auf, die biblische Wahrheit, das Gute, unser Vertrauen auf Christus und unser Bekenntnis des Glaubens festzuhalten. Das sind Kennzeichen eines starken und stabilen Gläubigen, dem die Listen Satans wenig anhaben können. 1. Korinther 15, angefangen Vers 1. 1. Korinther 15, angefangen Vers 1. Hier geht es um die biblische Wahrheit. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. 1. Thessaloniker 5, Vers 21. Hier geht es um das Gute. Das heißt ganz kurz, prüft alles, aber das Gute behaltet. Hebräer 3, Vers 6. Hebräer, Kapitel 3, Vers 6. Hier geht es um Vertrauen. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Und sein Haus sind wir. Und wir kennen das Vertrauen und den Ruhm. Und sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Hebräer 4, Vers 14. Hebräer 4, Vers 14. Hier geht es um den Glauben. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, der Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Dies sind alles unweigerlich wichtige Aspekte, die dazu beitragen, dass wir standhaft bleiben gegenüber den Schwierigkeiten, die in aller Form und Intensität auf uns einprasseln. Und wiederum, der Brief des Paulus an die Epheser stellt in einer umfassenden Weise ein Leben als Christ, der eine innige Beziehung zu seinem Schöpfer besitzt. Ein Leitfaden zum Erhalt der Standhaftigkeit gegen die Versuche des Teufels, uns als Individuen und als Kollektiv in der Gemeinde vom Glauben abzuhalten. Wir müssen all gegen diese Angriffe resilient werden. Und Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Kennen Sie Menschen, die auch in stressigen Situationen und schwierigen Situationen gelassen bleiben, den Überblick behalten, unter großem Druck ihre Leistungsfähigkeit beibehalten und persönliche Angriffe mit scheinbarer Leichtigkeit wegstecken? Ich sehe all diese Menschen vor mir und bestimmt auch die, die mir zuhören. Sie sind ein solcher Mensch und ein solcher Mensch beherrscht die Fähigkeit der Resilienz, eine Kraft, die das Leben lehrt und eine Fähigkeit, die uns gegeben wird, wenn wir die Waffenrüstung Gottes in weiser und ausreichender Form handhaben. Resilienz ist eine psychische Widerstandsfähigkeit. Es ist die Gabe, die Gott uns zuteil werden lässt bei erfolgreicher und weiser Anwendung des richtigen Glaubens, des Glaubens Christi, und sie ist ein Ergebnis der korrekten Ausübung der Waffenrüstung Gottes. Ja, wie können wir unsere Resilienz stärken? Ich habe dazu sieben Faktoren habe ich aufgeschrieben. Und das heißt nicht, dass Sie alle sieben Faktoren ausnahmslos beherrschen müssen. Aber Sie werden bestimmt sich irgendwo in einigen einzelnen wiederfinden. Und das ist auch richtig so. Erstens, Impulse kontrollieren. Resiliente Menschen bleiben fokussiert auf ihre Aufgaben, auch bei solchen, die man nicht gerne mag, aber eben die gemacht werden müssen oder auch unter großem Druck. Sie bringen ihre Arbeit zielorientiert und konzentriert zu Ende. Das beugt Stress und zusätzlichen Druck vor. Zweitens, Emotionen steuern. Emotionen steuern. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu lenken, ist zentral. Das bedeutet nicht, dass man Emotionen unterdrückt, sondern dass man weiß, wie man mit Ärger, Frust und mit allem anderen umgeht, damit man die Emotionen überwindet und es einem wieder rasch gut geht. Drittens, optimistisches Denken. Optimistische Einstellung. Es hat nichts damit zu tun, dass Sie alles durch die rosa Brille sehen und alles Negative gut reden. Resiliente Menschen glauben aber, dass sich Dinge zum Positiven wenden, indem sie aufgrund von Tatsachen der Realität ehrlich in die Augen schauen. Resiliente Menschen wissen, dass Optimismus eher ans Ziel führt und abgesehen davon macht das viel mehr Spaß. Situation analysieren. Punkt 4. Auf das fokussieren, was funktioniert. Resiliente Menschen analysieren ihre Situation genau. Sie lernen so, was nicht funktioniert und erkennen die Gründe, die in einer bestimmten Situation negative Gefühle auslösen. Sie erkennen auch da einen Trigger. Wenn die Vorgehensweise nicht das gewünschte Resultat erbringt, wird diese angepasst. Das ermöglicht ihnen, sich auf Dinge zu fokussieren, die funktionieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um sich besser zu fühlen. Sie lernen aus Fehlern durch Beobachten, Ausprobieren, Auswerten und schaffen sich ein Repertoire an funktionierenden Lösungsstrategien. Fünftens, Situationen anpassen oder ändern. Resiliente Menschen nehmen ihr Leben in die eigenen Hände und bearbeiten ihre Ziele so, dass sie auf sie hinzuarbeiten. Sie sind sich bewusst, dass sie durch ihr eigenes Verhalten sich selber und die Dinge rundherum zum Besseren ändern können. Sie verfallen somit nicht in eine Opferhaltung, sondern sind sich dessen bewusst, dass sie für ihr Wohlergehen und ihr Glück selber verantwortlich sind. Sechstens, Ziele verfolgen. Ja, sie verfolgen Ziele und sind diszipliniert, das haben wir auch schon gehört. Rückschläge lassen sie sich nicht entmutigen. Sie handeln aber nicht nach dem Motto von vielen Menschen mehr und mehr von dem Gleichen und mit dem Kopf durch die Wand, sondern sie wissen, wann sie ein Vorhaben aufgeben oder anpassen müssen. Sie verfallen aber dann nicht in Lethargie und sind frustriert, sondern sie setzen sich an das nächste Ziel oder passen ihre bisherigen Ziele an und verfolgen diese diszipliniert weiter. Und siebtens, auch wichtig, Beziehungskompetenz. Resiliente Menschen beherrschen den Umgang mit anderen Menschen. Sie können sich mit Empathie in die Gedanken und die Gefühlswelt eines anderen Menschen hineinversetzen, also auch die Perspektive wechseln. So ist es wichtig zu lernen, sein Gegenüber besser dort abzuholen, wo es gerade steht. Resiliente Menschen sind keine Supermenschen, sondern solche, die ihre Resilienz im Laufe des Lebens weiter ausbauen. Nehmen Sie sich ein oder zwei Punkte heraus, die Sie noch nicht so ausgebaut haben, trainieren Sie die. Und ich kann Ihnen sagen, es ist unrealistisch, alles zu beherrschen auf perfekte Weise. Der Epheserbrief hält bis zum letzten Kapitel mit der Beschreibung der Aspekte der Waffenrüstung Gottes einen besonderen Leitfaden zum Aufbau von Resilienz und Standhaftigkeit. Ein wunderbarer Brief, der erläutert, wie wir im Glauben wachsen können. Es wird eine Übersetzung der Broschüre bald geben. Paulus an die Epheser und Paulus Brief an die Epheser und wie er zu verstehen ist. Also die Broschüre, die gibt es bereits schon im Englischen zu erhalten, auf der Webseite oder als Hardcopy, Sie können sich einfach melden. Aber die deutsche Übersetzung findet sich noch in Arbeit und dafür danke an das Übersetzungsteam. Aber ich würde Ihnen jetzt noch direkt einen Auszug vortragen vorab und wir lesen die Zusammenfassung der Broschüre ab Seite 81 gemeinsam ins Deutsche übersetzt. Ich zitiere. Der Brief des Paulus an die Christen in Ephesus ist voll von Erklärungen über unsere göttliche Berufung, das Wesen Gottes, unseren Kampf um Satan, unseren Wandel vom fleischlichen Wesen zu einer neuen Schöpfung und vieles mehr. Er ist voller Ermutigung und Hoffnung. Aber er enthält auch eine Warnung und die Ermahnung, nicht zu verzagen und aufzugeben und standhaft zu bleiben. In dieser Broschüre befassen wir uns mit vielen biblischen Begriffen, die im Brief an die Epheser erwähnt werden. Eigentlich sind es zu viele, um sie in den kurzen Zusammenfassungen aufzulisten. Wichtige Konzepte sind jedoch die folgenden. Wir besprechen die Begriffe Heilige, himmlische Örter, Vorherbestimmung, Erlösung, die Fülle der Zeiten, unser Erbe und das Evangelium eures Heils. Wir besprechen die Aussagen von Paulus, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind als Garantie und dass wir Gottes erkauftes Eigentum sind. Wir erklären den Reichtum der Herrlichkeit Gottes, die Rolle Satans, des Teufels, Gottes Zorn und Rettung aus Gnade. Unsere Verantwortung als Gottes Werk, die Entfremdung der Heiden vom gemeinsamen Israel, das Gesetz der Gebote und in Ordnung und unser wahres Bürgerrecht. Und die biblische Lehre, dass Gott eine Familie ist und dass Gott sich durch den Menschen fortpflanzt. Wir diskutieren den Zweck der Kirche und die gottgegebene Pflicht, der wahren Kirche Gottes heute, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt als Zeugnis kühn zu verkünden. Paulus' Aufruf zur Einheit, was bedeutet, unsere Berufung würdig und unwürdig zu wandeln, wie wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden können und was mit der Aussage ausgedrückt ist, dass Jesus Gefangene gefangen geführt hat und dass er in die unteren Teile der Erde hinabgestiegen ist. Wir besprechen den Unterschied zwischen Licht und Finsternis, dass wahre Christen Licht in ihrem Leben widerspiegeln, manifestieren müssen und dass die Finsternis in dieser Welt in all ihren verschiedenen Formen abzulehnen ist und man muss ihr widerstehen. Wir sprechen über die christliche Beziehung zwischen Eheleuten, Eltern, Kindern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und über die ganze Waffenrüstung Gottes und schließlich über die Bedeutung des Gebets in unserem täglichen Leben. Und das ist bei weitem nicht alles. Aber es reicht auch nicht aus, all diese biblischen Konzepte zu kennen und zu verstehen. Wir müssen darauf in unserem Leben reagieren. Es muss für alle offensichtlich werden, dass wir nicht länger in Finsternis sind, sondern dass wir jetzt Licht werden und der neue Mensch werden müssen in Jesus Christus und Gottes Lichtrüstung anziehen müssen. Und dass wir wirklich auf unser Erbe des Reiches Gottes zusteuern, was der Vater für uns vorherbestimmt und vorbereitet hat, bevor die Zeit begann. Tun wir das? Wir müssen es tun. Wenn wir unser unglaubliches menschliches Potenzial erfüllen wollen, um Gott zu werden, um ein Geistwesen in der Familie Gottes zu werden, das alle Völker regiert, nämlich das ist der Grund, warum wir existieren und warum Gott uns geschaffen hat. Er möchte, dass wir zu seiner Familie gehören. Und wie sehr wollen wir das? Zitat Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Eindruck geben, dass Standhaftigkeit ein Geschenk Gottes ist und dass wir dankbar dafür sein können, wenn wir vor Probleme gestellt werden. Das ist tatsächlich nicht einfach. Aber halten Sie sich einfach so vor Augen. Je größer die Probleme, desto mehr Zutrauen und Verantwortungstragweite erhalten Sie von Gott. Und ist das nicht ein wunderbarer Beweis seiner Liebe und seiner Freundschaft zu uns?